4. August 1941, genau, ja. 4. August 19 Uhr, aber es passt ganz gut, jetzt ist nämlich 19.42 Uhr. Und wir podcasten mal wieder. Hallo Sohnemann.
Hallo.
Ich hätte jetzt fast gesagt, wir haben uns lange nicht gesehen, aber wir haben uns ja gestern Abend gesehen. Das heißt, ungefähr 24 Stunden ist es her, dass wir uns gegenseitig wieder mit Pisser, Arschloch und Stinkefingern beworfen haben. Ja. Und jetzt sitzen wir wieder hier ganz friedlich. Ja. Schon immer wieder faszinierend, oder? Ich meine, so diese, die Schwankungen, das ist so irgendwie ähnlich, also da passiert, finde ich, immer viel ähnlich wie beim US-Wahlkampf, so. Weißt du, also so die Spitzen sind sehr extrem, sagen wir es mal so.
Spitzen sind extrem.
Ja. Wie geht's dir sonst?
So mittel.
So mittel.
Ja.
Warum nur so mittel?
Ach, lang nicht gepodcastet. Insgesamt, ja, irgendwie alles etwas schleppend.
Was meinst du?
Das Vorankommen mit allen, mit der Planung für Zürich geht es nicht so wirklich voran, Podcast geht nicht so wirklich voran, Designs im Shop gehen nicht so wirklich voran, das ist alles ein bisschen schleppend.
Und das ist etwas, was dich so auch irgendwie bedrückt, weil du gleichzeitig selbst ja schon so aktiv bist, dass du nicht aktiver werden kannst. Kann man das so umreißen, dass das so dieser Kreislauf ist, den du auch nicht in der Lage sein wirst, alleine zu durchbrechen?
Ja, so ist es.
Kenne ich ein Scheißgefühl.
Ja.
So Abhängigkeiten, so. Weißt du?
Ja, genau.
Wo man weiß, ja, das und das funktioniert, aber es funktioniert nur, wenn an der und der Stelle oder an der und der Stelle der und der oder die und die das und das macht.
Und die Person ist dann wieder in ihrer eigenen Abhängigkeitskette gefangen und dann.
Ja.
Ja.
Boah, ich glaube, darüber könnte man jetzt Stunden philosophieren.
Ja.
Ja. Krasses Thema, ja. Auf jeden Fall. Aber wir wollen uns eigentlich eher positiven Dingen widmen. Und ein wenig zurückblicken und müssen tatsächlich dann, ich will gar nicht sagen weit zurückblicken, es ist ja jetzt nicht Ewigkeiten, aber einen guten Monat ist es, ein guter Monat ist schon rum seitdem, ne? Ja, ja. Denn mich hat es beruflich ein wenig intensiver eingebunden, als es eh schon intensiv war, sodass wir uns wirklich kaum oder wenig gesehen haben. Aber gesehen haben wir uns noch auf dem Abiball 2024, nämlich auf deinem. Erzähl mal, wie war's?
Es war insgesamt schön, also ich habe es mir problematischer vorgestellt. Ich war eigentlich, für den Großteil meiner Schulzeit war ich mir eigentlich recht sicher, dass ich da nicht hingehe.
Ich erinnere mich.
Ja, weil ich habe auch die ganz, also auch beim Abschluss an meiner alten Schule praktisch, also beim Abgang nach der 10. Klasse, habe ich, um ehrlich zu sein, alle Abgängerrituale, um die ich irgendwie herumgekommen bin, habe ich auch versucht, drumherum zu kommen. Weil, ja, das sind ja irgendwie, das ist nicht so ganz mein Revier, weil es ja oft eben sehr viele Menschen sind, es ist sehr laut. Es sind so ein bisschen alle Nachteile vom Fußball ohne Vorteile vom Fußball. So kann man es vielleicht beschreiben manchmal. Genau, deswegen, ja, war ich eigentlich wenig überzeugt von dem Gedanken. Ich bin dann ja doch hingegangen, vor allem, weil ich ja in der Zwischenzeit dann an der Schule jetzt coole Leute kennengelernt habe, mit denen ich da hingehen wollte, so. Und weil es auch irgendwie eine recht erfolgreiche und positive Zeit war dort eigentlich. Und das ist ja so eine Art Würdigung davon. Deswegen habe ich mich dann entschieden, doch hinzugehen, obwohl ich ja auch kurz vorher noch ziemlich nervös war. Und es war dann auch soweit alles ziemlich gut. Es war laut, aber ich hatte Ohrenschützer, die mir dann glücklicherweise geliehen wurden von jemandem, durch die ich dann auch mich recht frei bewegen und herumlaufen konnte. Ich hatte vorher mit Mami zusammen das Outfit ausgehandelt praktisch, über längere Zeit. Naja, wir hatten unterschiedliche Vorstellungen.
Okay. Da habt ihr euch jetzt ziemlich in der Mitte getroffen.
Ziemlich in der Mitte, würde ich sagen, ja.
Ja, dann ist es doch gut, weil ihr beide einen Kompromiss eingegangen seid.
Ja, ja. Und es sah auch echt cool aus. Dann ich hatte so zusätzlich noch einen Graviton-Anstecker, den ich mir vom CERN besorgt habe, den habe ich an meiner Weste getragen und ich hatte so Space-Fingernägel, sodass das Ganze ein bisschen wissenschafts-themed war. Das fand ich natürlich sehr cool, weil es ja auch eine Symbolik hat an dem Abend, an dem man ja praktisch das nächste Kapitel abschließt, auf dem Weg dahin, Wissenschaftler zu werden. Deswegen fand ich das sehr
passend. Ja, da bin ich ja schon froh, dass du nicht geplant hast. Ich überlege gerade, du hättest geplant, Metzger zu werden oder so. Du wärst dann den Abend schon mal in weiser Voraussicht schon mal einfach mit so einem riesigen Hackebeil ja. Und so einer blutverschmierten Schürze ja. irgendwie zum Abiball gegangen. Ja. Das wäre nicht so gut gewesen. Ja, aber erzähl weiter. Ja,
ja, das alles war sehr positiv. Mir hat dann eine Schwester von einer Freundin, hat mir noch geholfen bei den Nägeln und allem Weiteren. Und dann, ja, vor Ort saßen wir so an einem Tisch. Es waren praktisch so zwei Tischreihen, wo so einige von meinen Freunden saßen. Und wir saßen halt dort zusammen. Und es gab dann halt, es wurden, wie es halt so üblich ist, wurde eine Rede gehalten und dann wurden die Kurse alle, also die Leistungskurse wurden alle immer zusammen auf die Bühne geholt, dann wurde ein Foto gemacht. Bei meinem Kurs, bei meinem Physik-LK hat sich das dann irgendwie gezogen, weil noch ein Paprika-Kostüm versteigert wurde in einer Auktion.
Ja. Das war auch ein übler Moment irgendwie so ein bisschen, ja, muss ich sagen. Ja. Kannst du dir denken, warum?
Ja, also das Kostüm wurde versteigert für Reaper, also für den guten Zweck. Und dann habe ich gesagt, einfach strategisch, um den Preis hochzutreiben, biete ich jetzt mal mit.
Ja.
Aber schon in der, ja, nicht Sicherheit, aber in der Hoffnung natürlich, dass noch niemand das überbietet.
Diese Sicherheit hatte ich nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe auch, glaube ich, recht unsouwerän reagiert da hinten. So, wir saßen ja sehr weit hinten in der letzten Reihe. Und als ich dann diese Versteigerung, und ich habe dann erst noch, die habe ich die ganze Zeit gesagt, wer bietet denn bitte für so ein olles Paprika-Kostüm, weißt du? Mal unabhängig von dem Geld für die gute Sache, hätte man das Ding ja dann auch mit nach Hause schleppen müssen. Und bei uns darf ja nichts weggeschmissen werden, also was soll ich bitte mit einem Paprika-Kostüm?
Ja. Ja.
Und als dann die Gebote so nach oben gingen und ich dann plötzlich hörte, und das nächste Gebot kommt von der Familie von Jutatschenka. Und ich so, was ist denn hier los? Da war ich dann doch kurzzeitig ein wenig erschrocken, aber wir sind ja glücklicherweise tatsächlich nochmal überboten worden.
Genau.
Ja.
Es gab einen richtigen Bieterkrieg dann am Ende noch.
Zwischen zwei. Stimmt. Also du könntest im Endeffekt dahingehend recht gehabt haben, weil du natürlich deine Gebote geschickt platziert hast, als die ersten sich so ausgetobt haben, als schon so ein gesunder Mittelwert gefunden wurde.
Ja, genau.
Wo man aber gesehen hat, es ist jetzt auch so ein bisschen Ruhe und alle sind sich nicht so richtig sicher, wie es weitergehen soll.
Ja. Ja. Hätte natürlich auch sein können, dass es damit dann entschieden gewesen wäre. Aber das Risiko bin ich eingegangen. Dann war ich praktisch nochmal oben mit dem Mathe-Leistungskurs. Es hat ja auch jeder Kurs hat praktisch zum auf die Bühne gehen ein Lied gespielt, das vorher gewählt wurde. Und beim Mathe-Leistungskurs war es so ein Lied von Dorffuchs. Das ist so jemand, so ein YouTube-Kanal, der macht halt so Mathe-Lieder. Und in dem Lied ging es darum, dass der Bruch 1 durch 7, also ein Siebtel, als Dezimaldarstellung total lustig ist, weil der ist 0,142857, 142857, 142857 und das unendlich weiter. Also es ist praktisch ein unendlicher periodischer Bruch. Man sagt dann auch 0, Periode 142857 und darum geht halt dieses ganze Lied, dass das immer wieder dieser Bruch als Dezimaldarstellung gesungen wird. Und das war praktisch der Song, zu dem wir auf die Bühne gegangen sind dann.
Meine Güte.
Und ich habe dann tatsächlich einen Teil des Abiballs damit verbracht, dann noch mit meinem Mathelehrer darüber zu sprechen, warum das so ist. Also was es mit diesen periodischen Brüchen auf sich hat.
Was hat es damit auf sich? So in der Kurzvariante, gibt es die so oder wird das eine mehrstündige Ausführung?
Ja, es ist nicht, also Leute kennen das ja zum Beispiel vom Bruch ein Drittel. Da wissen ja alle, das ist 0,3333 und die 3 geht halt unendlich weiter. So. Und das nennt man dann halt Periode. Und das Ganze gibt es halt auch in komplexer. Das heißt, dass sich eine Zahlenfolge immer wieder wiederholt. Und so ist das bei ein Siebtel. Aber es gibt wohl Zusammenhänge zwischen dem Bruch und der Anzahl an Ziffern, die diese Folge hat, die sich immer wiederholt. Und diese Zusammenhänge haben wir an dem Abend nicht lüften können. Also da gab es wohl Arbeiten drüber, aber das ist mir nicht ganz eingeleuchtet. Warum es diesen Zusammenhang so gibt und auch tatsächlich, wie genau er lautet. Aber es ist wohl so, dass es kein reiner Zufall ist, wie lang die Folge ist, die sich immer wieder wiederholt bei periodischen Brüchen. Falls das jemand weiß, dann könnt ihr mir ja schreiben.
Ja.
Ja.
Ja, ich kann dir da leider nicht sofort so, ich hatte es mal im Hinterkopf, aber ich habe es dann irgendwie verdrängt. Aber spannenderweise, so was du, weil du eben sagtest, dieses 0,33333333 bei ein Drittel, ist es ja auch so, dass es zufällig bei zwei Drittel auch 0,66666 sind. Wusstest du das?
Was noch interessanter ist.
Aber es sind nicht bei drei Drittel 0,99999.
Genau das ist die Frage. Es gibt es gibt MathematikerInnen, die sagen, 0, Periode 9 ist gleich 1.
Oh nee, hör auf.
Weil es keine Zahl gibt, die dazwischen liegt.
Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das ist wirklich, Mathe wäre jetzt, also nicht Mathe wäre, Mathe ist jetzt definitiv etwas, was auch mein Kopf jetzt überhaupt nicht mehr verarbeiten kann. Überhaupt nicht.
Ja, okay.
Ach du meine Güte, ja. Ja, hast du denn noch richtig einen abgehottet, also so eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt?
Getanzt?
Also, ja.
Nee.
Warum nicht? Warum lachst du dafür so rüber so?
Das ist nicht so meins.
Könntest du dir vorstellen, jemals zu tanzen? Oder gerne zu tanzen?
Gerne, nicht so wirklich. Also, ich weiß nicht. Ist das Setting muss ja auch so stimmen. Ich meine, wenn ich da jetzt versucht hätte, selbst wenn ich getanzt hätte, mein Hauptaugenmerk wäre gewesen, dass ich niemanden berühre dabei, weil das ja auch. Keine Ahnung, wenn man da durch die Gegend hüpft, muss man ja auch gucken, so, dass man niemanden dran stößt. Das wäre bestimmt ein
cooler Freestyle geworden, so, oder?
Ja, dass man an niemanden dran stößt. Ja. Von daher, die ganze Situation war gar nicht unproblematisch und sicher genug, um dort sich so zu fühlen, dass man jetzt erstmal tanzt. So. Wenn man jetzt irgendwie irgendwo privat ist und man ist zu viert oder zu fünft, dann ist das vielleicht was anderes. Hm. Aber dort muss man erstmal gucken, dass man überlebt irgendwie und nicht, dass man dann noch tanzt.
Hm. Okay.
Ich bin ja auch relativ früh gegangen, weil der coole Teil war eigentlich mit dem offiziellen Teil noch, also der offizielle Teil
war cool. Das war der coole Teil?
Schon.
Ja?
Ja, danach war ja nichts mehr.
Aber gut, das natürlich ist man da, man sitzt da und man ist stolz, aber irgendwie, ich fand es sehr langatmig, gerade so diesen Bühnenteil irgendwie so, mit den, wo sich, ich verstehe das, dass das diesen Ablauf so haben muss, aber das war, fand ich schwierig ein bisschen. Und wir hatten halt auch recht unglückliche Plätze, sag ich mal so.
Weil die Plätze habe ich ja so gewählt.
Ja, ich weiß. Also. Aber sie waren halt aus reiner Blickperspektive, sag ich mal, so ganz hinten in der Ecke an der Eingangstür an der Wand. Ja.
Ja.
War es halt, also man hat ja auf der Bühne nichts gesehen. Also du konntest ja von dort die Bühne eigentlich kaum noch wahrnehmen.
Wir wurden aber tatsächlich nochmal umgesessen, weil einige von meinen Freunden praktisch, mit denen wir zusammen gesessen haben, also vorher war es noch schlimmer und dann, das war praktisch schon der Kompromiss zwischen ein bisschen abgeschieden sein und nicht 20 Meter entfernt von allen anderen sein.
Also, du hattest quasi einen Tisch und dann noch den Nachbartisch als Blocker reserviert, oder?
Nee, sondern ich habe einfach nur gesagt, kriegt man es irgendwie, also man konnte praktisch angeben, mit welcher Gruppe wollte man so zusammensitzen. Und man konnte, das war eigentlich alles, was man angeben konnte. Und ich bin halt zusätzlich noch zu den Organisatoren gegangen und habe gefragt, ist es möglich, irgendwie nicht mittendrin zu sitzen, umgeben, umzingelt von Menschen. Und dann haben wir gesagt, ja, kriegen wir hin. Und dann lassen wir halt da.
Okay. Okay. Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ist ja vollkommen in Ordnung.
Ja, aber wie gesagt, der inoffizielle Teil am Ende war dann ja schon eher so, ich weiß nicht, da bin ich halt einfach, der Teil, wo ich mit meinem Mathelehrer gesprochen habe, war cool. Aber das war auch eher kurz. Und ansonsten war es ja eher schon eher so rumstehen, sich ein bisschen unterhalten, aber auch schwer unterhalten, weil es viel zu laut ist.
Hm.
Und das war nicht so meins.
Okay.
War auch ziemlich müde.
Ja. Also ich erinnere mich, dass den Abend dann, als wir hier zu Hause ankamen, jetzt auch nicht so, dass es hier dann noch eine ausgelassene Feier gab, sondern wir sind alle, glaube ich, einfach völlig kaputt ins Bett gefallen. Ja. Ne? Hm. Da erinnere ich mich dran. Ja. Und gibt's denn jetzt schon Menschen, wo du sagst, die vermisst du irgendwie so ein bisschen und ihr habt eigentlich keine Nummern oder sonstiges ausgetauscht? Oder ist das bei denen eigentlich, ist das so recht klar abgeklärt, dass das so der Kreis ist, mit dem du eigentlich kontinuierlich in Kontakt stehst und mit den anderen hast du jetzt einfach nichts mehr zu tun? Oder gibt's dazwischen noch eine Gruppe?
Ja, irgendwie? Es gibt also. An sich waren die allermeisten, mit Ausnahme von vielleicht 4 oder 5 Personen bei einem Jahrgang von 100 Leuten, waren eigentlich alle irgendwie cool. So, man konnte mit allen irgendwie sprechen. Klar, es gibt diejenigen, mit denen ich jetzt auch noch recht engen Kontakt habe. Aber die anderen, ich meine, die Nummern hat man ja so, man hat ja eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und Es gibt einmal im Jahr, gibt es dort ja Reaper, also diesen Bazar, wo praktisch die Alumni in der Regel sind. So, wenn ich da jetzt mal da, wenn ich da bin, wenn ich nicht zufällig irgendwo unterwegs bin, dann kann ich da ja auch mal hingehen und mit Menschen widersprechen. Und ansonsten mit den Personen, mit denen man so ab und zu mal zu tun hatte, mit denen hat man ja auch geschrieben ab und zu mal. Und das kann man ja weitermachen so. Mhm. Aber klar, man, es war eigentlich insgesamt ein sehr komfortables Umfeld. Und man spricht natürlich nicht mehr so oft miteinander, weil man auch gar nicht die Zeit dafür hat, als wenn man halt jeden Tag in der Schule sein muss. Und dann spricht man natürlich miteinander und das ist auch cool. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich so viel Zeit habe, dass ich jetzt mit jeder Person, die ich irgendwie cool fand und mit der ich mich unterhalten habe über Dinge, so am Tag mal schreiben kann. Weil dann ist man ja nur noch am Handy.
Hm, verstehe.
Ja.
Das heißt, so ein letzter Blick zurück auf diesen schulischen Abschnitt. Wie ist so dein, was ist so dein persönliches Learning und wie sieht so dein Resümee aus für die Zeit?
Also es war mit großem Abstand von allen drei Schulzeiten, die ich hatte, Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe, war es mit großem Abstand die beste Schulzeit dort, mit großem Abstand. Ich würde sogar sagen, die drei Jahre zusammengefasst waren insgesamt die erfolgreichste und auch irgendwie, ja, sicherlich nicht die unbeschwerteste oder so, aber die erfolgreichste Zeit und damit insgesamt ja auch eine, die, ja, eine sehr extreme. Es gab die positiven Spitzen, es gab die negativen Spitzen, also sowohl die schlimmsten als auch die besten Momente irgendwie in meiner Existenz liegen alle in den letzten drei Jahren. Das ist sehr extrem, aber die Schule war da eigentlich immer ein eher positiver Faktor. Es war ja sogar im Gegenteil so, dass während es in der Mittelstufe noch so war, dass ich war, die Pandemie kommt jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt, um mich irgendwie aus dieser Schusslinie rauszuholen, war es dann ja schon so, dass ich gesagt habe, ich will wieder zurück in die Schule, weil das Zuhause hier ist nichts für mich so. Wenn ich hier monatelang sitze, ich will schon wieder in dieses Umfeld. Das hätte ich nicht gedacht, dass das jemals irgendwann mal passiert. So, das heißt, ich würde sagen, das Resümee ist ja positiv und das Learning, ja, ich habe natürlich vereinzelt inhaltlich was gelernt in manchen Fächern ab und zu. Klar, am Ende des Tages muss man sagen, das hätte ich mir zu Hause auch deutlich schneller beibringen können, aber trotzdem habe ich inhaltlich was gelernt und ja, ich habe halt so ein bisschen für das System Schule gelernt. Ne? Ich habe halt so ein bisschen gelernt, wie lernt man denn für Klausuren und für Prüfungen. Das ist eigentlich etwas, das ja, das mir so ein bisschen fern liegt, weil ich ja eigentlich lerne, um zu verstehen, so. Aber damit kommt man halt nicht immer weit und man muss halt irgendwie weit kommen, um das zu erreichen, was man erreichen will. Und man muss irgendwie so einen Mittelweg finden zwischen einer kritischen Distanz zu diesem System und einer Akzeptanz in einem gewissen Maß, dass man es halt irgendwie schafft, darin zurechtzukommen und darin weit zu kommen, um es vielleicht irgendwann ändern zu können. Das ist immer ein bisschen eine Gratwanderung.
Aber es ist schon eigentlich skurril irgendwo. Man geht ja eigentlich in die Schule, um zu verstehen. Und du musst eigentlich parallel dann immer noch irgendwie so ein bisschen, weil du so ein enormes Maß an natürlicher Neugier und Wissbegier mitbringst, musst du parallel für das System Schule spezifisch eigentlich lernen. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht um den Stoff an sich, sondern um den Rahmen, in dem man dann benötigt wird.
Also in allererster Linie lernt man in der Schule was über die Schule. So. Nicht über die Welt, aber ja.
Okay. Spannendes Resümee, spannendes Fazit. Und ich fand es auch ganz spannend, was du gesagt hast, so mit den, also das ist jetzt der dritte Block, also die Oberstufe, für dich mit großem Abstand der erfolgreichste ist. Das verwundert mich natürlich nicht. A, weil ich die anderen beiden Blöcke noch in guter Erinnerung habe. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich schon ein ganz entscheidendes Element hinzugekommen ist. Du bist dort umgeben von Menschen, mit denen du dich gut verständigen kannst und mit denen du dich gut verstehst, die dich verstehen, die du verstehst, die dich ernst nehmen, die dich respektieren, genau wie du sie ernst nimmst und respektierst. Das war vielleicht in der Grundschule, ist für jeden Grundschüler wahrscheinlich erstmal schwer, da geht es eigentlich um andere Ansätze. Und in der Mittelstufe war es halt schon auch sehr geprägt von den Schwierigkeiten und in diesem Setting dann erstmal über die Runden zu kommen. Ja. Und das fing ja dann auf der Albert-Schweitzer-Schule in Kassel, das fing ja vom Tag 1 an, ging das ja positiv los alles so. Also man hat ja richtig gespürt, okay, das könnte jetzt was völlig anderes werden. Also ich kann mich an eine Euphorie in den ersten Schultag noch erinnern, wo du sagst, okay, so geil kann Schule sein insgesamt so. Von daher freut es mich natürlich auch riesig, dass ich das dann so durchgezogen. Und man hat das ja auch ein bisschen, nicht nur auf dem Abschlussball, auch auf der Zeugnisverleihungs-Dings Veranstaltung den Tag zuvor, hat man das ja gesehen und gemerkt und gespürt, und man hat es ja auch in dem Jahrbuch ganz gut, ganz schön lesen können, dass du da wirklich ein Teil einer Gemeinschaft bist, wo du sehr geschätzt wirst. Und das freut mich natürlich doppelt und dreifach, weil das halt etwas ist, was spezifisch in den anderen beiden Blöcken halt nicht im geringsten irgendwie auch nur ansatzweise zu erkennen war. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und das ist eigentlich das, was mich am meisten freut, neben dieser skurrilen Situation, dass du in der einen Podcast-Folge so erzählst, ja, Abi, scheißegal, oder? Ob das und dies und das ist mir eigentlich Latte, weil ändert ja nicht die Welt und Klimawandel und hast du nicht gesehen und Klimakrise. Und dann so zwei Podcast-Folgen später so, ey, scheiße, ich brauche für die ETH einen Schnitt von 1,0 und ich habe doch gar nicht gelernt. So, ja. Und wie du dann plötzlich da wieder selbst mit dir in diesem Maß an Disziplin mit dir selbst bis zur, ja, also ich würde sagen, bis kurz vor Selbstzerstörung. Das war schon grenzwertig in vielen Fällen, wenn du dort wirklich bis in die Tiefen der Nacht so intensiv und so viel gelernt hast.
Ja, ich habe halt deutlich später angefangen. Also in der Regel fängt man halt im Februar an.
Das verstehe ich. Das verstehe ich total.
Die Hälfte der Zeit
ungefähr. Aber es war halt trotzdem etwas, wo ich mir gedacht habe, okay, das Wissen ist vielleicht drin, aber es ist, das, da hatte ich wirklich Angst, dass du Schaden davon trägst.
Ja.
Weil du dir ja halt auch, und das Thema hatten wir schon zehnmal, so dieses Thema Entspannung und wie muss Entspannung aussehen, damit auch Papsi versteht, ja, das ist jetzt gerade Entspannung insgesamt, wobei ich da ja schon viel, viel dazugelernt habe. Aber das war eine Phase, wo es mir besonders schwer fällt, weil ich eigentlich nicht nur keine Entspannung bei dir gesehen habe, sondern eigentlich bei dir die kontinuierliche Abwechslung von Anspannung und total massiver Erschöpfung auch insgesamt so. Also, dass man sich wirklich aufraffen musste für kleinste Kleinigkeiten irgendwie so.
Ja.
Das habe ich schon auch mit Sorge betrachtet, ein wenig.
Naja, in erster Linie, so cool praktisch die 3 Jahre waren, in allererster Linie ist es ja, muss man das ja so betrachten, ich war da, um diesen Abschluss zu bekommen, der mir jetzt ermöglicht, weiterzumachen. So, und das, den habe ich jetzt. Das ist natürlich das wichtigste Resümee. Das darf sich auch nicht zu bequem machen. Man muss ja schon auch darauf achten, dass das Ganze Teil eines größeren Vorhabens ist.
Ja. Schönes Abschlussstatement zu dem Thema, oder?
Ja.
Ja, sehr cool. In der letzten, beziehungsweise war glaube ich sogar in der vorletzten Folge, hatten wir diese total coole Idee, wie wir mal wieder unsere 4 Konzepte inhaltlich so verändern, damit es noch komplexer wird und wir wieder nicht raffen, was nehmen wir hier eigentlich wann, wie, wo auf, und dann kommen wir sowieso wieder nicht zum Podcasten. Es gibt bestimmt keinen Podcast in Deutschland, der so viele verschiedene Formate hat und gleichzeitig so selten podcastet, oder?
Ja.
Das ist schon, da ist, ich sehe da eine gewisse Diskrepanz irgendwie.
Ich auch.
Ja, ich weiß. Aber wir hatten trotzdem die glorreiche Idee, dass wir gesagt haben, wir könnten es im Wochenrückblick zumindest so machen, damit wir nicht immer nur über irgendwelche persönlichen Sachen sprechen, dass wir uns gegenseitig Personen mit auf den Weg in die nächste Folge geben, nach denen derjenige dann mal ein wenig recherchieren muss, vielleicht mit einer Idee, wieso könnte mich der jeweilige Gegenüber auf die Reise geschickt haben, um diese Person zu recherchieren. Ja. Eric Cantona.
Ja.
Ich höre.
Also Eric Cantona, ein französischer Fußballspieler, und man kennt ihn natürlich für das, vor allem für ein Ereignis, wovon ich auch ein T-Shirt habe. Ich bin ja häufig auf Lesungen so mit einem T-Shirt, wo ein Bild drauf ist, wie Eric Cantona eine Person in den Fanrängen mit einem Kung-Fu-Tritt ausschaltet, und darüber steht dann Cantona would have done this in 1933 too. Und zwar kennt man ihn eben für diesen Kung-Fu-Tritt, nachdem dieser Fan die Herkunft, seine Herkunft und seine Mutter beleidigt hat, wofür er dann ein halbes Jahr gesperrt wurde und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten musste. Aber man kennt ihn auch zum Beispiel für das Markenzeichen, diesen hochgestellten Trikotkragen, weil das wohl einmal Glück gebracht hat. Ich weiß nicht, ob es eine Tradition ist oder ein Aberglaube. Ich denke mal eher eine Tradition. Außerdem hat er zum Beispiel aufgerufen, oder anders, ich mache jetzt mal weiter damit, dass er in einem Interview, wo dann eigentlich ja SportjournalistInnen damit gerechnet haben, dass er jetzt seinen diesen Tritt, diesen Angriff irgendwie erklärt oder rechtfertigt, hat er einzig und allein mit einem Satz beantwortet. Und der Satz lautet: Die Möwen folgen dem Fischkutter, weil sie glauben, dass die Sardinen wieder ins Meer geworfen werden. Vielen Dank. Und ich habe versucht zu recherchieren, die Interpretationen, aber anscheinend scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, was er damit gemeint hat. Also so richtig weiß es wahrscheinlich nur er selbst, was dieser Satz bedeutet hat. Er hat 2010 dazu aufgerufen, sich an dem Projekt Bankrun2010.com zu beteiligen. Nämlich sollten am 7.12.2010 so viele Menschen möglich gleichzeitig Geld abheben, um das Bankensystem kollabieren zu lassen.
Okay.
Und er hat dazu aufgerufen, sich doch daran zu beteiligen. 2016 hat er, wie es ja auch aktuell ist, war es so, dass die englische Nationalmannschaft praktisch den Job des Trainers zur Bewerbung offengestellt hat. Und Cantona hat sich beworben als englischer Nationaltrainer mit dem Versprechen, dass England, Zitat, nie wieder gegen so eine gefrorene Insel verlieren wird, deren Torhüter Filmregisseur ist und deren Assistenztrainer Zahnarzt. Womit gemeint ist, dass England gegen Island verloren hat. Und was ich auch ziemlich spannend fand, er hat die Moderation übernommen in einer Doku namens Rebellen am Ball. Und in dieser Doku ging es um Fußballspieler oder Fußballpersönlichkeiten, die praktisch politischen Einfluss genommen haben, also die ihre Bekanntheit, ihre Rolle, ihre Vorbildfunktion für die Gesellschaft irgendwie zum Positiven genutzt haben und dort persönliche Risiken eingegangen sind in irgendeiner Form oder sich persönlich verausgabt haben, um die Welt besser zu machen. Sprich, die teilweise Einfluss genommen haben in Kriegssituationen, um irgendwie Frieden zu stiften, die sich Diktatoren widersetzt haben und sich damit in Gefahr gebracht haben, die sich mit der FIFA angelegt haben, wenn es dort um politisch heikle Themen ging. Diese Persönlichkeiten sollten in dieser Doku praktisch gefeiert werden und Cantona hat sie moderiert.
Okay. Hast du noch schon mal irgendwie Rewatch oder irgendein Spiel von Cantona gesehen?
Ich denke, also einzelne Szenen halt, die du mir mal gezeigt hast.
Ja, aber ganze Spiele glaube ich nicht. Ne? Ich war auch gerade am Überlegen, ob wir uns irgendein, wir haben ja mal eine Zeit lang so Spiele in Gänze geguckt. Wenn du dich
so alte WM-Spiele.
So alte WM-Spiele und sowas.
Meistens aber von Deutschland.
Ja. Ja, und meistens eigentlich ja nicht aus dem Aspekt heraus, eine Persönlichkeit zu beobachten, wobei man sich sicherlich aus den 70ern auch so eine Franz Beckenbauer Cam oder so wäre da sicherlich schon sehr spannend, würde ich sagen, wenn man den da so agieren sehen würde. Aber wir haben es ja eher aus dem Skurrilitätsaspekt heraus so ein bisschen gemacht. Weil uns halt irgendwie mehr interessiert hat, wieso die Entwicklung der Kommentatoren ist in den letzten 30 Jahren.
Ja.
Von diesen total eskalierend ausrastenden, so viel Südeuropa, aber auch natürlich Brasilien, Argentinien oder so, die Kommentatoren, die dann völlig, völlig die Kontenance von völlig steil gehen, zu den doch ja schon auch manchmal recht schnellen Spaniern oder so, wenn ich den immer höre, so, das ist auch immer sehr, sehr krass. Oder halt den fachsimpelnden deutschen Kommentator, die dann über alles Mögliche erzählen dann auch und Statistiken parat haben. Und dann guckst du dir so einen 1974er Spieler und dann so Breitner. Zu Rummenigge. Zurück zu Breitner. Wo du so denkst, so, das ist so einschläfernd. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, Das wird man nie wissenschaftlich belegen können oder wahrscheinlich sehr schnell wissenschaftlich widerlegen können, was auch gefühlt dieses Spiel so enorm schnell macht, weil das Spiel fühlt sich unfassbar langsam an, wenn man, finde ich, wenn man so diese alten Spiele guckt. Die sind wahrscheinlich auch wirklich deutlich langsamer, aber sie fühlen sich halt durch diese Kommentatoren irgendwie noch um ein Vielfaches langsamer an. Ja. Ja, das ist also das, was du über Eric Cantona rausbekommen hast. Ja. Ja, ich hatte, als wir überlegt haben, Person, hatte ich gedacht, okay, das ist einfach ein Typ, der dir gefällt.
Ja.
Ich wusste nicht, ob du den so voll auf dem Schirm hast. Ich meine, ich wusste das mit dem T-Shirt, dadurch war mir klar, du hast da auch schon mal sicherlich dich ein bisschen mit beschäftigt, aber ich habe gedacht, okay, das ist auch jemand, dem, wo man in den tiefsten des immer noch überraschend fündig wird. Er war auch als Maler tätig und
als
so.
Maler.
Also ist künstlerisch sehr aktiv. Und man darf gespannt sein, denn er hat tatsächlich auch einen Song rausgebracht.
Oh.
Ja, mittlerweile glaube ich sogar zwei, den zweiten habe ich aber noch nicht angehört und es soll wohl auch ein Album folgen, aber die erste Single, The Friends We Lost, hat er komplett selbst geschrieben, komponiert und ist eher so eine Ballade so mit Gitarre, ein bisschen Streichern und so, also wirklich spektakulär, kann man sich mal anhören, sollten wir vielleicht einmal mit in die Shownotes packen, dass man sich das auf jeden Fall mal anhören kann. Ja, das ist ja sehr, sehr spannend, oder?
Mhm.
So. Ja, und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, über Paul Erdős zu recherchieren.
Ja.
Ja. Und im ersten Moment musste ich irgendwie an Erdal Schuhcreme denken. Ich habe keine Ahnung warum, aber das war so mein erster Kontext. Und dann war die zusätzliche Problematik, dass wir ja nicht sehr viel Zeit für die Recherche hatten. Ich meine, das haben wir vor 6 Wochen oder so festgelegt. Ich glaube, ich habe dich zwischendurch 5-mal nach dem Namen gefragt, um dann vorhin 5 Minuten vor Aufnahme nochmal zu fragen, wie ist der Typ nochmal? Und mich da nochmal schnell reinzufuchsen mit allem, was dazu gehört. Und ich habe es zumindest so gemacht, dass ich das, was heute alle machen in der Schule, außer dir, ich habe einfach ChatGPT nochmal gefragt. Ja, und habe gesagt, oder du kannst ja mal erraten, ob du vielleicht erraten kannst, was ich ChatGPT als Aufgabe gegeben habe, nachdem ich dir vorgelesen habe, wie der Text lautet. Ja? Also, hör gut zu. Paul Erdős war ein außergewöhnlicher Mathematiker, der die Welt der Mathematik wie kaum ein anderer geprägt hat. Stell dir vor, er wurde 1913 in Budapest, Ungarn geboren und war schon als Kind unglaublich gut in Mathe. Erdős war nicht nur intelligent, sondern auch sehr fleißig. Er reiste sein ganzes Leben lang um die Welt und arbeitete mit anderen Mathematikern zusammen. Er hatte kein festes Zuhause und lebte aus einem Koffer. Er liebte es so sehr, Mathematik zu machen, dass er dafür alles andere aufgab. Er hat über 1500 mathematische Arbeiten veröffentlicht, was unglaublich viel ist. Viele dieser Arbeiten hat er gemeinsam mit anderen Mathematikern geschrieben. Weil er so oft mit ihnen zusammenarbeitet, gibt es heute auch den Begriff der Erdős-Zahl. Wenn jemand direkt mit Erdős zusammengearbeitet hat, hat er die Erdős-Zahl 1. Wenn jemand mit jemandem gearbeitet hat, der mit Erdős gearbeitet hat, hat er die Erdős-Zahl 2 und so weiter und so weiter und so weiter. Erdős hat viele wichtige mathematische Probleme gelöst und neue Bereiche der Mathematik erforscht. Ein besonders spannender Bereich ist die Kombinatorik, bei der es darum geht herauszufinden, wie Dinge auf verschiedene Arten kombiniert werden können. Seine Ideen haben viele andere Mathematiker inspiriert und die Mathematik vorangebracht. Also mein Sohn, Paul Erdős hat die Mathematik wirklich geliebt und sein ganzes Leben ihr gewidmet. Er hat gezeigt, wie viel man erreichen kann, wenn man seiner Leidenschaft folgt und bereit ist, dafür hart zu arbeiten. So, was habe ich ChatGPT als Auftrag gegeben?
Es wird ja irgendwie so gewesen sein, ich weiß nicht, wie du es formuliert hast, aber du wirst ja irgendwas geschrieben haben, wie wahrscheinlich irgendwie beschrieben, ich möchte meinem Sohn erklären, wer Paul Erdős war.
Ja, schon ziemlich, ziemlich nah dran. Also man muss dazu sagen, es ist nicht ganz fair, weil es war nicht nur ein Prompt, sondern also mehrere, es waren quasi mehrere nacheinander, die ich nachjustiert habe. Und als wir uns dann so einig waren, habe ich dann noch als letzten und nun beschreibe es mir so, als würde ich meinem Sohn voller Bewunderung erklären, wer Erdős ist und was er Großartiges geleistet hat.
Ja.
Ja. Das ist der Paul Erdős.
Ja.
Das heißt, wir müssten jetzt noch festlegen.
Warte, ein paar Sachen zu ihm gibt es noch.
Zu Paul Erdős,
ja.
Habe ich was vergessen? Oder hat ChatGPT was vergessen?
Ja, dieses aus dem Kofferleben ging tatsächlich so weit, er ist letztlich von Konferenz zu Konferenz gereist.
Ja.
Also von mathematischer Konferenz zu mathematischer Konferenz und hat von seinen Gastgebern praktisch immer erwartet, dass die praktisch was zu essen haben und für ihn und eine Unterkunft, wo er bleiben kann und dass sie dafür sorgen, dass er irgendwie zur nächsten Konferenz kommt. Und so ist er praktisch von Konferenz zu Konferenz gereist eigentlich.
Okay.
Die,
also hätte man dich eigentlich mit Zweitnamen Paul nennen.
Und hinzu kam, dass er praktisch...
Wir erfinden den Jason-Faktor, also so wie bei Erdős, ja. Also wenn wenn jemand mit ihm gearbeitet hat, eins, wir machen es so, wenn du bei jemandem übernachtet hast, ist er die Eins, ja. Oder er dir Obhut gegeben hat mit Essen, ja. Allen rund dran. Wenn jemand jemanden kennt, der dir Obhut gegeben hat, ist er die Zwei und so weiter und so weiter.
Ja, ja,
dann hast du, dann bist du auch in Wikipedia irgendwann vertreten mit der Jason-Zahl, die hat halt nur... nicht so den wissenschaftlichen Kontext
dann, nee, ist, sondern eigentlich nur, dass du so... Auch, klein, auch bei den meisten Menschen geringer dann.
Ja, stimmt. Aber ich hatte dich unterbrochen. Erzähl weiter.
Und er hatte auch wenig auf materiellen Besitz gegeben. Die Preisgelder für die Preise, die er gewonnen hat, für mathematische Auszeichnung, hat er eigentlich immer direkt weitergegeben und gespendet. Und er hat halt wirklich eigentlich nur für die Mathematik gelebt, mehr oder weniger. Er hat mal beschrieben, unter welchen Umständen er gerne sterben würde. Und das hat er mit dem Zitat gemacht. I want to be giving a lecture, finishing up an important proof on the blackboard, when someone in the audience shouts out, what about the general case? I'll turn to the audience and smile. I'll leave that to the next generation. And then I will keel over.
Okay.
Und ziemlich genau so war es tatsächlich auch. Er ist dann auf einer Mathematikerkonferenz in Warschau gestorben mit 83 Jahren.
Hm.
Und noch eine Parallele, die ich tatsächlich gefunden habe. Er hatte so für ganz viele Dinge seine eigenen Begriffe, also fast so eine Art eigene Sprache. Für viele Begriffe hat er Wörter praktisch erfunden eigentlich. Also Kinder waren bei ihm zum Beispiel Epsilons. Weil
ja,
das Epsilon ist klein, praktisch...
Kleine mathematische...
Genau, das Epsilon ist ein Symbol, das in der Mathematik genutzt wird für beliebig kleine Zahlen. Oder er hat vom The Book gesprochen, also praktisch so ein bisschen eigentlich einem Äquivalent zu einer Bibel, nur dass er sagt, in diesem The Book sind die schönsten und elegantesten mathematischen Beweise gesammelt.
Okay.
Und er war bezüglich seiner Religiosität war er eigentlich Agnostiker, aber er hat von Gott immer gesprochen als der Supreme Fascist, weil er der Meinung war, Gott würde praktisch dieses Buch mit den ganzen schönen, eleganten Beweisen für sich behalten und den Menschen nicht teilen. Genau. Also diese eigene Sprache hat es für sich praktisch aufgebaut. Dazu gehört auch, dass alkoholische Getränke hat er nur als Poison bezeichnet, also Gift. Oder Menschen.
War aber dem Drogenkonsum aufputsch, ja. Nicht abgeneigt. Ne?
Ja, also um's er hat
mal vorsichtig zu
dann Amphetamine genommen, um halt sich aufzuputschen für seine Arbeit. Und hat dann irgendwann mal eine Wette abgeschlossen, einfach um zu zeigen, dass er auch ohne kann für einen gewissen Zeitraum. Hat er dann auch geschafft und dann hat er sich bei dem nur beschwert, dass dank ihm jetzt ein Monat für die Mathematik verloren ist, weil er halt nichts hingekriegt hat in der Zeit. Oder Menschen, die praktisch gestorben sind, die waren nur left, also gegangen, aber Menschen, die aufgehört haben, Mathematik zu betreiben, die waren died, also gestorben. Und solche Begriffe hat er für sich erfunden. Und ich finde das alles sehr einleuchtend und sinnvoll tatsächlich.
Ja.
Ja. Also so ein bisschen ein Vorbild ist er definitiv.
Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr unterhaltsam. Wobei selbst die kurze, also ich meine die Recherche selbst, das ist ja das, was dir dann auch Freude bereitet. Gut, das hat jetzt bei mir ChatGPT gemacht, aber ich habe trotzdem sehr viel mitgenommen aus der kurzen Exkursion. Ja. Das heißt, wir suchen jetzt auch schon wieder die nächsten aus oder wie geht's da jetzt weiter?
Ja.
Und wen hast du mir ausgesucht?
Tatsächlich eine Person aus der Doku Rebellen am Ball, nämlich Carlos Castelli.
Carlos Castelli.
Ich bin mir nicht sicher, ob man ihn so ausspricht, aber ja.
Okay.
Kennst du ihn?
Ich denke nicht.
Kannst du ihn vorher auch nicht.
Also, oder er ist sehr, sehr weit, aus welchem Jahr so ungefähr, irgendwie so entweder gebürtig oder
Das weiß ich gar nicht.
Nö, ist ja nicht schlimm. Ich soll ja recherchieren. Dann lass mich mal überraschen. Ja. Ja, ich habe mir für dich überlegt, ich hätte gerne Judy Singer.
Okay. Habe ich auch noch nie gehört.
Kannst du nicht zuordnen?
Nee.
Ja, dann haben wir ja beide mal ein spannendes Projekt. Gut, ich werde dich wieder fünfmal fragen, wie war der Name nochmal wahrscheinlich. Vielleicht solltest du mir den nochmal per SMS schicken.
Ja.
Ja, das wäre eigentlich ganz cool so.